Soll unter uns bleiben. Guten Abend. Ja. Man kann alles nur sehen, nicht? Über die Stühle, das Sitzen und das Zwischen. Das G-Tagebuch. Montag ich, Dienstag ich, Mittwoch ich, Donnerstag ich. So würde die Rede beginnen, wenn dieser G im Titel Gombrowicz wäre, wenn es sein Tagebuch wäre, das ich übrigens in jedem zum Nationalismus neigenden Land zur Pflichtlektüre machen würde. Vielleicht ist es aber so, dass jedes Land dazu neigt, aber nicht jedes wird dorthin geneigt. Doch, das lassen wir jetzt besser. Ich glaube, man kann das ohnehin nicht mit dieser schönen ungarischen Symmetrie übersetzen. Klammer, wie ich sehe, kann man es doch. Nachträgliche und dankbare Bemerkung des Autors, Klammer zu. Doch steht nicht Gombrowicz hinter dem G. Dann begann die Rede doch so, als stünde er dahinter. Vielleicht kommt das mit dem G ans Licht. Ich verspreche, ich werde den trivialen, machistischen Hinweis auf den G-Punkt vermeiden. Es ist aber zu spät. Da ist wieder das Paradoxon à la Catch 22. Bis wir ausgesprochen haben, dass es nicht existiert, ist es schon passiert. Nun, das ist ein ziemlich poetischer Gedanke. Solange also der Schleier des Geheimnisses dieses G verhüllt, kann es Günter Grass oder eher noch Goethe bedeuten. Ja, da gehen wir auch nur mal sicher. Ein bisschen Goethe, ein bisschen Bonaparte, so soll er aussehen, der Mann, auf den ich warte. Ein bisschen Geist, ein bisschen Mut an meiner grünen Seite, ja, das wäre gut. Die große Dichterin Franz Gall, wie wir alle wissen. Langsam müsste auch ein Meine Damen und Herren kommen. Meine Damen und Herren. Gewissermaßen gleiche ich Pavlovs Hund. So fehlt mir etwa zum Wort gewissermaßen stets der folgende Satz ein. Er fällt mir nicht nur ein, er springt mich geradezu an, ohne dass ich es will, ohne nachzudenken. Ich bin Jakob Horner gewissermaßen. So beginnt John Barths Roman The End of the Road, überhaupt einer der typischen Sätze des 20. Jahrhunderts. Verglichen damit ich denke, also bin ich wie ein Fels. Tu es Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, 18. Das möchte ich aber nicht als autobiografische Bemerkung verstanden wissen. Wenn ich das Folgende ausspreche, meine Damen und Herren, dann weiß ich mit der für mich so typischen Intelligenz sogleich, dass ich eine Rede halte. Und wenn ich in deutscher Sprache sprechen muss, überkommt mich das böse kleine Verlangen, Ungarisch zu sprechen. Und das hatte einen Preis, nicht wahr? Und zwar, dass mich kein Schwein verstehen würde. Auf Ungarisch heißt es in dieser Redewendung kein Hund. Somit ist hier und jetzt der haarfeine Rückverweis auf Pavlov verloren gegangen. Spreche ich aber Ungarisch, wären die sprachliche Situation und das Problem klar. Und was wäre wichtiger als das, wenn man eine Rede zu Poesie hält? Bin ich in Deutschland, spreche ich Deutsch, zumindest mein Deutsch, und das ist nicht ganz unlogisch. Das nimmt jeder als natürlich hin und nur ich bin mir selbst ein wenig fremd. Halte ich eine Rede, sage ich das immer. Das ist keine Selbstwiederholung, das ist ein Motiv. Und ich habe auch zwei Mottos, die zu jeder Rede dazugehören. Das erste ist das Motto des Entsetzens, das zweite das der Hilflosigkeit. Das erste gehört zur Form, das zweite zum Inhalt, wobei ich gleich festhalte, Inhalt und Form existieren nicht unabhängig voneinander. Schade, dass ich Mathematik studiert habe, so kann ich nicht guten Gewissens blöffen und sagen, das sei so wie Einsteins Raumzeit. Motto 1 ist das wunderbare Gedicht des schizophrenen Patienten Ernst Herbeck. Die Einsamkeit. Die Einsamkeit ist ähnlich einer Versammlung und dann, wenn ein Herr eine Rede hält. Sie soll interessant sein, um die Einsamkeit zu überwinden. Danke. Motto 2. Ich war einmal zu einer dieser üblichen literarischen Wichtigtouren eingeladen und die mir sozusagen zugeteilte Dolmetscherin konnte sehr gut Spanisch, was gut war, denn in diesem Lande sprach man Spanisch, aber von Literatur verstand sie nichts, also wirklich nichts, gar nichts. Sie war jung, schön, nicht einmal dumm oder nicht unbedingt. Sie war einfach nur fehl am Platz. Der Kollege, der gerade seinen Vortrag hielt, hat aller Wahrscheinlichkeit nach lustige Dinge gesagt oder lustig über ernste Dinge oder ernst über lustige gesprochen. Auf jeden Fall platzte der ganze Saal vor Lachen. Was sagt er, fragte ich. Später. Ich höre Kafka und wieder das ungezügelte Lachen. Was sagt er, später. Wie zwei Eheleute nach 40 Jahren. Das nur als Beispiel. Und so ging es bis zum Ende. Wittgenstein und Camus hörte ich und gleich danach wieder ein orgiastisches Wiechern. Ende, Applaus, Stille. Ich sehe erwartungsvoll auf die junge Dame. Und sie antwortet auf meinen fragenden Blick streng und nicht ohne einen Anflug von Enttäuschung. Ja, leichtes Stöhnen. Ja, ich glaube, er hat vielleicht über Literatur gesprochen. Ich hoffe, wenn Sie dann einander fragen, worüber ich heute Abend gesprochen habe, werden Sie streng und nicht ohne einen Anflug von Enttäuschung dasselbe sagen, ja, leichtes Stöhnen, ja, ich glaube, er hat vielleicht über Literatur gesprochen. Neuer Absatz. Dieses vielleicht ist das wichtigste Wort der Poesie. Das und die Stille. Nicht das Wort Stille, sondern das Fehlen des Wortes, das Fehlen eines konkreten Wortes. Die Literatur vermag Klarheit zu erreichen, Klarheit darüber, worüber wir konkret nicht sprechen. Die Leere, das Nichtvorhandene steht dem Entsetzen nahe. Darum verwenden wir auch unser drittes Motto. Motto 3. Jophi erzählt. In der Nacht wollte mich ein Drache auffressen. Da begann ich zu laufen, schnell wie ein Hase, worauf sich auch der Drache in einem Hasen verwandelte. Als er mich einholte, haben wir einander sehr gefallen. Und er hat mich geheiratet. Und seitdem leben wir glücklich, wir zwei Hasen. Verstehst du? In Wirklichkeit sind da nicht zwei Hasen, sondern der eine bin ich und der andere ist der Drache. Und weißt du, das ist sicher nur ein Märchen. In Wirklichkeit hat mich das Vieh gleich aufgefressen. Montag. Ich befürchte, ich werde danach streben, und das wird meine einzige Auflage für mich selbst sein, dass ich in diesen Aufzeichnungen jeden Tag zu den Worten Poet, Poetische und so weiter gelange. Also da bin ich für den heutigen Tag schon fertig. Dienstag. Ich bin kein Lyriker, ich bin ein Prosaiker, falls es dieses Wort gibt. Trotzdem ist für mich alles eine Frage der Form. Das habe ich von Danilo Kisch gelernt, abgesehen davon, dass ich das wusste, ohne es gelernt zu haben, also konnte ich es nicht gewusst haben. Das ist die Eigenschaft des Dichters, des Lyrikers, nicht des Prosamenschen. Dementsprechend sitze ich zwischen allen Stühlen. Darüber möchte ich sprechen, über die Stühle, das Sitzen und das Zwischen. Ich schreibe verdächtig oft, dass ich das, was ich eben schreibe, eigentlich nicht schreiben kann. Dass also die Voraussetzung des Sieges, des Schreibens, gerade die Niederlage, das Fiasko ist, das Nichtkönnen. Dienstag. Die ungarischen Tage folgen einander, der osteuropäischen Geschichte entsprechend, nicht nacheinander, sondern immer von Neuem. Es gibt keine Kontinuität, es gibt den kontinuierlichen Bruch. Unser Wappen, das Fragment. Der Dienstag erinnert sich nicht an den Montag, höchstens an den kommenden Mittwoch. Das ist die Poesie. Wir haben keine andere Wahl. Dienstag. Der hier spricht, hat noch nie Gedichte geschrieben. Auch nicht im Geheimen. Ein Haus für Gedichte, sagte Martin Mosebach hier in seiner Eröffnungsrede. Bin ich dann etwa ein Kuckucksei? Ich will nicht beweisen, dass es nicht so ist, eher nur darauf hinweisen, ahnen lassen, Wahrheit lügend darauf hindeuten. Ich habe keine These, zum Beispiel, dass Lyrik und Prosa Hand in Hand einhergingen, doch sie gehen Hand in Hand einher. Doch war ich sehr wohl einmal in meinem langen, abenteuerlichen Leben ein Dichter. Beim Officer des USA Immigration Service. Sie scheuten mich ungehalten zum zweiten Schalter, hatten irgendeinen Widerspruch zwischen dem Typ meines Visums und ich weiß nicht was gefunden. Sie brachen das Wort Reiter irgendwie mit Arbeit in Zusammenhang, übrigens ganz richtig, doch dafür hatte ich keine Erlaubnis. Der junge, kecke Offizier schwenkte meinen Reisepass, der rot war wie der Pass Majakowskis, wie ihn sein Kollege in Moskau geschwenkt haben würde. Gelinde Furcht erfasste mich, so war ich es gewohnt. Und was mein Beruf sei. Da schloss ich die Augen, bat sie alle der Reihe nach um Verzeihung, Dante und Jandl, Hölderlin und Sándor Petőfi, und antwortete leise, I am a poet. Der geschwenkte Reisepass hielt inne. Der junge Mann gab mir das Dokument gelangweilt zurück. Jetzt wusste er, ich bedeutete für die Vereinigten Staaten von Amerika keine ernsthafte Gefahr. Go, sagte er noch leidenschaftlos. Freitag, ich erwähne in der Tonlage der Thomas-Mann-Tagebücher, dass ich vergessen habe, zu Mittag zu essen. Dienstag. Ich bin neugierig, wie lange ich widerstehen kann, diesen Film zu zitieren. Wenn heute Dienstag ist, dann muss das hier wohl Belgien sein. Ich konnte es bis jetzt. Wie das schöne und überzitierte Bonmot Oscar Wilde sagt, ich kann allem widerstehen, nur der Versuchung nicht. Also möge es Mittwoch werden. Und es war der Mittwoch. Mittwoch. Eines anderen Mittwochs, ich mochte um die 30 gewesen sein, erkannte ich, wie beim hellen Schein eines Blitzes, dass ich ununterbrochen las, klar, allerdings ausschließlich das, was ich für meine Arbeit brauchte. Was den Reichtum und die Vielfältigkeit des Lesens angeht, stellte das keine harte Beschränkung dar, doch als Gesichtspunkt frustrierte es mich gehörig. Damals fasste ich den Entschluss, immer etwas ohne Nutzen zu lesen, um nicht meinen Status als redlicher Leser zu verlieren, auf den ich ohnehin dünkelhaft stolz war. Heute bin ich freilich nicht mehr dünkelhaft, weil ich im Laufe der Zeiten weiser geworden bin und alle meinen schlechten Angewohnheiten abgelegt habe. Seitdem beginne ich den Tag jeden Morgen mit Gedichte lesen. Dazu möchte ich noch anmerken, dass ich wie ein Bürokrat arbeite. Ich bin um 9 im Amt, das heißt, da sitze ich am Schreibtisch jeden Tag, fast ohne Ausnahme, fast seit 40 Jahren, um in gerührter Selbstliebe zu formulieren. Dann folgt Lesen zum Aufwärmen zwischen 9 und halb 10. Ich lese zumeist ungarische Klassiker, jetzt seit langem schon János Arany. Auch er gehört zu dem großen ungarischen Dichter, deren Größe sich nur uns, den Eingeborenen, erschließt. Jeder Autor ist den Lesern seiner Muttersprache komplizenhaft verbunden, doch gibt es einige große, die in einer anderen Sprache nicht fassbar sind. Dazu gehören Sándor Vörös, Endre Oddi oder Gyula Krúdy. Und ich meine, das hängt mit der Tiefgründigkeit ihrer Sprachmacht zusammen. Oft sage ich mit einer gewissen aktualpolitischen Schärfe, dass es sich ihretwegen lohnt, Ungar zu sein. Dieses Wunder, dieser Glanz kann nur auf Ungarisch erfasst werden. Donnerstag. Unser Rainer tüftelt gern mit Wörtern herum, leicht übertrieben sagen wir auch, wir tüfteln am liebsten mit Wörtern herum und erzählen mit derselben Hingabe von einer Frau, kennengelernt Anfang der 70er, wie vom historischen Wörterbuch des siebenbürgisch-ungarischen Wortschatzes, weshalb dann beide, die Frau wie das Wörterbuch, beleidigt sind. Aber zwischen alle Stühle zu sitzen, das könnte sogar unser Bestreben sein. Ich habe mir einen Artikel der Zeitung Die Zeit über die Wörter aufgehoben. Wie viele Wörter es gibt, wie schwer es ist, sie zu zählen. nennt man den das, was sich zwischen zwei Wörtern befindet und kein Leerschritt ist, ein Wort? Die Definition macht nicht so richtig Mut. Und wie sieht es mit den Fachwörtern aus? Kann doch die Biologie alle Lebewesen benennen und deren Zahl geht auf die 6 Millionen zu. Dann heißt es, dass der deutsche Wortschatz ungefähr 250.000 Wörter umfasst, mit 500.000 lexikalischen Deutungen. Der minimale Passivwortschatz beläuft sich auf 8.000 Wörter, der aktive auf 2.000. Ein 6-jähriges Kind versteht 27.000 Wörter und verwendet 5.200. Es lernt also über Jahre hinweg täglich 3 Wörter zu verwenden und 17 zu verstehen. Der passive Wortschatz eines Erwachsenen beträgt 180.000 Wörter, der aktive 10.000. Übrigens besteht ein normaler Text zu... Wie gut, dass ich kein Handy habe. Könnte ich lange darüber sprechen.